Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Politikchef von RTL und NTV, Nikolaus Blome. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wir schauen auf die Themen des Tages. Kleine Orientierung, was Sie heute erwartet. Die Orientierungsdebatte im Bundestag zur Corona-Impfpflicht nehmen wir uns gleich vor. Und dann allerlei Personalien. Max Otte, Boris Johnson.
What a stupid son of a bitch.
Das war gerade Joe Biden. What a stupid son of a bitch hat er natürlich nicht über Boris Johnson gesagt. Nein, das war so ein kleiner Lapsus bei einer Pressekonferenz. Da war das Mikro schon an und diese wenig freundlichen Worte, die ging an einen Reporter von Fox News. Herr Blome, wie ist das in Ihrer langen journalistischen Laufbahn? Wurden Sie auch schon mal liebenswürdig beleidigt von einem Politiker?
Also nicht in der Form, zumindest nicht so, dass man es hätte hören können. Was hinter den Kulissen gesprochen wird, weiß man ja nicht immer und kriegt man auch nicht immer zu hören. Ja, offenkundig glaubte er, das Mikro sei aus. Und was ich interessant fand, das ist aber, schließt sich dem Radio nicht so ganz, wenn man die Bilder sieht, dann spricht Biden, aber man sieht ihn fast nicht sprechen, man hört es halt nur. Also er bewegt die Lippen fast gar nicht, das ist schon irre.
Sein Bauchredner, ja. Mit den wahren Emotionen. Vielleicht ist er aber einfach auch in dem politischen Status und Alter, dass ihm das mittlerweile egal ist. Aber es freut mich auf jeden Fall zu hören, dass das bei Ihnen zumindest noch nicht im Ton zu hören war. Und apropos Ton, wir fragen gleich auch mal, ob das ein guter Ton, ein guter Debattenstil ist, den wir heute im Bundestag erwarten können, mit dieser offenen Debatte über ein sehr umstrittenes Thema. Die Impfpflicht. Sie hören Deutschlandfunk Kultur an dem Tag, der Orientierung schaffen soll. In einer der zentralen Streitfragen der Republik soll es eine Impfpflicht gegen Corona geben. Ja oder nein oder zumindest teilweise. Orientierung verschaffen sich die Abgeordneten des Bundestags heute Nachmittag mit einer erstmal offenen Debatte. Da geht es noch nicht um konkrete Gesetzesvorlagen. Und überhaupt, es gibt ja, das war der Wunsch der Regierungsmehrheit, der Ampelmehrheit, keinen Fraktionszwang, sondern es ist allen Abgeordneten freigestellt, wie sie am Ende abstimmen werden. Nikolaus Blome, Politikchef von RTL und NTV, das ist die Ausgangslage. Bevor wir auf das Für und Wider kommen, erstmal der Weg. Ist das ein guter?
Wenn man viel Zeit hätte, wäre es ein guter Weg. Ich habe das Gefühl, man hat eigentlich nicht so viel Zeit. Vor allen Dingen schließt sich gerade das Fenster der großen, breiten, dreiviertel öffentlichen Zustimmung zu einer allgemeinen Impfpflicht. Und der Bundeskanzler versäumt es, das voranzutreiben, indem er einen eigenen Regierungsentwurf einbringt. Also, das ist eine schwierige Frage, darüber ausführlich zu reden. Ja, man hat aber das Gefühl, da ist schon sehr viel drüber geredet worden. Man könnte jetzt, finde ich, sofort in den gesetzgeberischen Prozess einsteigen.
Ich meine, es ist natürlich, das wissen wir alle, aus der Not geboren, weil diese Ampel eben sich einer eigenen Mehrheit auch nicht sicher sein kann. Aber wir haben das ja häufig erlebt bei diesen berühmten Gewissensentscheidungen, das ist ja dann das Label, das darauf kommt, dass das häufig Sternstunden des Parlaments sind, weil da anders als sonst wirklich mal ergebnisoffen diskutiert wird und wirklich die Kraft des Argumentes gelten muss und gelten soll, weil man am Ende Mehrheiten wirklich erkämpfen muss, was natürlich auch einen Vorteil haben kann für die öffentliche Debatte, dass es eben dann eben die Menschen, die es auch gibt, entweder mit überzeugen kann von dem einen oder von dem anderen Weg.
Ja, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, dass der Fraktionszwang aufgehoben wird. Ja, die Ampel müsste bei dem ersten großen Vorhaben, das sie umstritten durch den Bundestag bringen will, eigentlich eine eigene Mehrheit, also eine hinreichend große Mehrheit haben mit ihren eigenen Stimmen, um das durchzubringen. Ja, das ist die B-Note. Es ist ein hochheikles Thema. Es geht um die Abwägung von Verfassungsgütern. Passiert auch nicht alle Tage im Bundestag. Insofern den Fraktionszwang, den sogenannten, aufzuheben, zu sagen, da entscheidet jeder nach seinem Gewissen, finde ich völlig in Ordnung. Ich glaube nur, dass die Schleife dieser Orientierungsdebatte jetzt eine zu viel ist. Es ist eine Menge schon ausgetauscht worden und würde ja in einem gesetzgeberischen Verfahren auch ausgetauscht werden. Also in Wahrheit hält man heute eine Debatte, die man in mehreren Wochen dann nochmal haben wird, wenn es wirklich zur Sache geht. Was da der Sinn heute ist, verstehe ich nicht.
Ich meine, zur Sache kann man ja gerade nochmal darstellen, es gibt im Groben drei Richtungen. Es gibt das klare Nein, das war schon früh formuliert, um eine Gruppe von FDP-Politikerinnen, prominent ist da sicherlich Wolfgang Kubicki, Kiki. Es gibt diejenigen, die Ja sagen wollen, aus der Ampel, aus den drei Ampelfraktionen heraus, eine Impfpflicht ab 18, dann auch entsprechend mit Bußgeldern, wenn man sich nicht impfen lässt. Und dann gibt es eine Richtung, die sagt Impfpflicht, aber erst ab 50 Jahren. Das ist ja der Weg, den beispielsweise auch Italien gegangen ist. Jetzt kommt die Union um die Ecke. Und zwar ist sie bei Ihnen um die Ecke gekommen, Herr Blome, nämlich der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion, Tino Sorge, der gesagt hat, wir werden uns keinem der drei Anträge anschließen, wenn sie denn dann vorliegen. Und das hat er dann im Weiteren bei Ihnen im NTV so begründet.
Wir werden als Union nach der Orientierungsdebatte einen eigenen Antrag vorlegen. Das wird ein sehr differenzierter Antrag sein. Aber das, was sich abzeichnet, ist tatsächlich, dass wir auch in der Fraktion viele haben, die wie Hendrik Wüst sagen, am besten eine Impfpflicht ab 18 für alle. Wir haben aber auch viele, die sagen, lasst uns doch genau hinschauen, wo gibt es Risikogruppen. Reden wir über eine zeitweilige Impfpflicht. Da werden wir einen differenzierten Vorschlag unterbreiten, der auch zur Befriedung in der Diskussion beitragen wird.
Also so sagt es der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Herr Blome, wenn Sie jetzt gerade von der Regierung schon mehr Tempo einfordern, das klingt ja jetzt richtig nach Schlafwagen.
Naja, das ist die wenigen schönen Seiten des Oppositionsdaseins. Die CDU-CSU ist nicht in der Pflicht, etwas zu bringen. Sie wird es versuchen und sie wird wahrscheinlich versuchen, einen Antrag so zu formulieren, dass ihr Antrag die Mehrheit bekommt, sodass sie behaupten kann, guck mal, wir haben die Regierung vorgeführt mit einem überzeugenden Vorschlag, wo sich dann eine Mehrheit der Mitglieder des Bundestages hinter versammeln kann. Ob das glückt, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, je komplizierter man das formuliert, also ab 50 oder für bestimmte Gruppen oder in bestimmten Etappen, desto weniger überzeugend wird das. Also wenn man eine Impfpflicht haben will, wenn man glaubt, das ist notwendig und vor allen Dingen notwendig mit Blick auf die nächsten Monate, also vielleicht auch die Monate hinter dem Sommer, dann sollte man sie ab 18 erlassen und sich das halt trauen. Das so abzustufen und durchzudifferenzieren, glaube ich, stiftet am Ende mehr Verwirrung. Und wenn man sieht, wie viel künstlich und sehr kompliziert gebaute Regeln gerade über den Haufen geworfen werden müssen, weil sie nicht mehr nachvollziehbar sind von den Leuten einfach, dann glaube ich, spricht vieles für eine glatte, einfache Lösung.
Mhm. Apropos trauen, Sie haben sich ja schon relativ früh vorgewagt und getraut, schon vor über einem Jahr in Ihrer Spiegelkolumne eine Impfpflicht gefordert, als das damals, glaube ich, wirklich noch kaum einer getan hat. Ich bin ein bisschen später eingestiegen, so im letzten Jahr, und habe gedacht, ja, wäre eigentlich eine ganz gute Idee, und bin aber doch ins Zweifeln gekommen. Sie haben ja vorhin angesprochen, es gibt im Moment noch die Mehrheit, die klare Mehrheit, aber die bröckelt auch so langsam. Und die bröckelt ja, glaube ich, nicht nur, weil der Prozess so langwierig ist, sondern weil ja auch neue Fragen aufgekommen sind. Ne? Wir haben das große Impfversprechen gehabt, das sich ja verkleinert hat. Ne? Also dieses Versprechen, die Impfung hilft eben, sich selbst zu infizieren, wird es verhindern, wird aber auch verhindern, dass man andere infiziert, dass man krank wird. Das ist ja mittlerweile runtergeschrumpft auf, wahrscheinlich hilft es vor allem gegen schwere Verläufe. Das ist natürlich auch eine Bürde für diese Debatte.
Sicherlich. Mit der neuen Variante, Virusvariante Omikron, ist der Schutz der Impfung vor Infektion und auch vom Infizieren anderer gesunken. Er ist keineswegs auf Null gesunken übrigens, keineswegs. Aber er ist gesunken. Der Schutz gegen schweren Verlauf, der ist immer noch blendend, insbesondere wenn man eine dritte Impfung hat. Ich glaube, es ist so, am Ende dampft es zusammen auf den Begriff Solidarität. Also was schuldet die Minderheit, die sich nicht so gerne impfen lassen möchte, obwohl sie es könnte, der großen Mehrheit, die letztlich auch wegen der Ungeimpften, nicht nur wegen der Ungeimpften, aber vor allen Dingen wegen der Ungeimpften, weiter mit freiheitseinschränkenden Maßnahmen zu leben haben. Also wie viel Solidarität braucht es in so einem Land, auch in puncto, jetzt lassen wir uns mal alle impfen? Und wie viel davon darf der Staat bis wohin erzwingen? Das ist die große Frage. Aber es dreht sich, wie ich finde, um den Begriff Solidarität.
Mhm. Es könnte ja noch helfen, dass das funktioniert, was die Bundesregierung, auch die Ministerpräsidenten vorgestellt haben nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, diese neue Impfkampagne. Wenn Sie mögen, dürfen Sie jetzt auch noch den Stab drüber sprechen, brechen. Da wundern sich ja viele, wie lieblos und ästhetisch auch nicht ansprechend die gelungen ist. Es gab da so ein Vergleichsbild, das habe ich gestern auf Social Media gesehen, wie die französische Kampagne aussieht. Da sieht man zwei unglaublich attraktive Menschen, Mann und Frau, die kurz davor stehen, körperliche Nähe in, sagen wir mal, der intensivsten Form auszuüben. Und in Deutschland sieht es halt aus wie so ein Sanifair-Gutschein, den man an der Autobahnraststätte kriegt.
Von der Autobahnraststätte, ja, kann sein. Das sind, ja, richtig, das wirkt unbeholfen und hölzern. Vielleicht sind die Deutschen im Schnitt aber auch so, dass diese Kampagne vielleicht funktioniert. Ich glaube, es sind schon eine ganze Menge Kampagnen probiert worden. So breitflächige Kampagnen haben halt die Impfquote nicht entscheidend über die oder bis in die Sphären gebracht, von denen man mindestens heute weiß, dass man sie erreichen muss. Ich glaube, es macht immer noch Sinn, ganz wertfrei bestimmte Stadtteile aufzusuchen, in denen das mit dem Konsum von Nachrichten vielleicht nicht so täglich gehandhabt wird, wo es vielleicht andere Vorbehalte gegen das Impfen an sich gibt. Und darum sieht es, glaube ich, Frau Giffey nennt das aufsuchende Impfen. Schlimm genug. Aber das würde ich auch noch vorantreiben. Und trotzdem, wenn wir in diese 90%-Bereiche wollen, wird es eine Impfpflicht brauchen. Und die entscheidende Frage ist, wie viele Leute gibt es eigentlich unter den Ungeimpften? Also da reden wir jetzt zum Beispiel bei über 60-Jährigen von 3 Millionen Menschen. 3 Millionen Leute über 60 laufen hier sehenden Auges durch die Städte und übers Land und wissen, dass sie sich anstecken werden und haben dann eine echt ziemlich hohe Chance, 1 auf 10 im Krankenhaus zu landen. Aber wie viel von denen quasi finden vom Baum runter, ich lasse mich nicht impfen, wenn der Staat ihnen sagt, du musst oder du sollst. Und wie viele können das quasi auch als in Anführungsstrichen Entschuldigung vor ihrem eigenen Milieu nehmen, zu sagen, ich wollte mich nie impfen lassen, ja, ich war sehr skeptisch, aber jetzt ist es ja eine Pflicht, also jetzt mache ich das halt. Das ist extrem schwer abzuschätzen, da gibt es fast keine Umfragen und belastbaren Zahlen dazu, aber auf diese Gruppe würde ich persönlich hoffen. Also die Leute, die sagen, wenn der Staat es dann irgendwann halt zur Pflicht macht, dann in Gottes Namen, dann mache ich es halt auch.
Wir werden es sehen. Was wir auf jeden Fall sehen werden, ist heute eine Debatte im Deutschen Bundestag, der darüber debattieren wird in erster offener, nein, nicht Lesung, sondern wirklich offener Debatte, ob es eine Impfpflicht geben soll, eine allgemeine in Deutschland oder auch teilweise oder eben nicht. Das werden wir entweder später auch an diesem Tagesverlauf berichten, auch mit Stimmen aus dem Bundestag. Wir schauen hier erstmal weiter auf die Tagesagenda mit Nikolaus Blome, auf einen CDU-Politiker oder vielmehr Ex-CDU-Politiker. Ja, er macht es wirklich. Max Otte, langjähriges CDU-Mitglied, zuletzt Vorsitzender der Werteunion, also des Kreises von unionsnahen Menschen, die ganz unglücklich waren mit der liberalen Merkel-CDU. Dieser Max Otte wird Kandidat für das Bundespräsidentenamt auf Vorschlag der AfD. Die hat ihn gestern präsentiert wie eine Trophäe. Das hat unsere AfD-Beobachterin Nadine Lindner gestern so kommentiert. Bin gespannt auf die Einordnung von Nikolaus Blome. Viele Jahre stellvertretender Chefredakteur bei der Bild-Zeitung, jetzt Politikchef bei RTL und NTV. Herr Blome, ist das ein Coup für die AfD?
Wenn Sie es so sehen wollen, wenn die AfD das so sehen möchte, dann wird man da wahrscheinlich nicht viel gegen machen können. In Wahrheit ist es ein Eigentor. Es ist jetzt ganz leicht für den neuen CDU-Chef eine Flanke zu schließen, die ihm immer unterstellt worden ist, dass sie offen sei, nämlich eine zu große Nähe zum rechten Rand der CDU, also die CDU nach rechts verschieben zu wollen. Otte rauszuschmeißen ist technisch offenkundig möglich, also juristisch, parteijuristisch offenkundig sehr schnell jetzt möglich. Und damit kann Friedrich Merz einmal sehr deutlich zeigen, wo für ihn die Grenze läuft und das auch in einem Beispiel durchexerzieren. Und zudem liegt die Werteunion jetzt in Trümmer, denn der Einzige, der dort noch bekannt war, Hans-Georg Maaßen, der Ex-Verfassungsschutzpräsident, ist da gleich mit ausgetreten. Das heißt, die Brücke, die es, wenn es überhaupt eine je gegeben hätte, zwischen CDU und AfD, und diese Brücke war die Werteunion oder wäre sie gewesen, die geht jetzt auch kaputt. Ob das eine gute Bilanz ist für die AfD, wenn man es mal nüchtern betrachtet? Ich glaube, es ist eine sehr schlechte Bilanz dieses einen Zuges.
Mhm. Interessant ist aber natürlich, dass die AfD diesmal wieder versucht hat, wie schon bei Thüringen, letztendlich den Spaltpilz so zu setzen und damit auch ein Signal zu setzen, schaut mal her, wir stellen da nicht irgendwelche Radikalen auf, sondern Leute, die eigentlich CDU-Mitglied sind. Und damit setzen sie auch ein Signal, jetzt dadurch, dass eben diese klare Trennung sehr wahrscheinlich vollzogen wird. Der CDU-Vorstand hat das ja gestern schon eingeleitet, den Parteiausschluss von Max Otte, dass man sagen kann, guck mal, solche selbst, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen, vielleicht etwas klareren Konservativen, selbst die haben jetzt keinen Platz mehr und sind aber eigentlich unser AfD-Stammklientel.
Ich weiß nicht. Also ich glaube, Herr Otte war in keiner Weise mehr das, was er als CDU-Mitglied vor 10, 20, keine Ahnung wie viele Jahren mal war, sondern hat sich in der Form in diese Gegnerschaft, in diesen Hass letztlich auch auf Angela Merkel und den Kurs, den sie gefahren hat, so verbissen, dass er eigentlich, wenn er ehrlich mit sich selbst gewesen wäre, längst hätte aus dieser CDU austreten müssen. Hat er nicht gemacht, weil er genau weiß, dass er nur als CDU-Mitglied noch sowas ist wie Stachel im Fleisch und damit auch eine gewisse Aufmerksamkeit generiert. Herr Otte als gescheiterter gewesener Präsident, Kandidat für das Bundespräsidentenamt der AfD und ehemaliger Werteunion-Chef oder Chef einer Werteunion, die nicht mehr existiert, aber nicht mehr CDU-Mitglied, ist keine Nachricht mehr wert. Das heißt, das sind jetzt die letzten Meter von Popularität oder überhaupt Rampenlicht für diesen Mann und dann war es das.
Ich bin mal gespannt. Wir haben ja Mitte Februar die Bundespräsidentenwahl, die Bundesversammlung, die haben wir alle schön gelernt, ne? In der Schule, Bundesversammlung zusammengesetzt aus dem Bundestag und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die aus den Bundesländern entsandt werden. Und da haben wir ja für die Union schon wieder die Situation, dass sie eigentlich die größte Gruppe stellen, aber am Ende einen Sozialdemokraten wählen müssen. Darüber kann man lange reden, wie es dazu gekommen ist. Aber ich bin mal gespannt, wie es dann sein wird, ob da nicht vielleicht bei dem einen oder anderen doch die Verlockung da ist, jemanden zu wählen, bei dem man das Gefühl hat, der ist einem politisch vielleicht näher. Ich denke da an vielleicht den einen oder anderen ostdeutschen Delegierten dann in der Bundesversammlung. Oder sei es einfach auch nur, um irgendwie deutlich zu machen, wir überlassen jetzt der SPD nicht wirklich einfach so sang- und klanglos jedes Staatsamt.
Das ist nicht auszuschließen, wenngleich wirklich Herr Otte wirklich extrem ist in seinen Ansichten, auch in seinem, wie man sagen, in seiner Wut auf die CDU letztlich, deren Mitglied er ja formal noch, aber nicht mehr lange ist. Vielleicht bekommt er einzelne Stimmen aus dem CDU-Lager, insbesondere aus einzelnen Landtagen. Das ist nicht auszuschließen. Aber was nutzt es? Die CDU als Ganze hat es versäumt, für den Fall vorzuplanen, einen eigenen Kandidaten aufstellen zu müssen, der nicht von der SPD mitgewählt wird. Also das hätte man von langer Hand vorbereiten müssen. Man hätte sich jemanden suchen müssen, der für die Grünen oder für die FDP attraktiv gewesen wäre, um jetzt heute die mögliche Ampel zu spalten und mindestens also jemanden aufzustellen, eine Frau oder einen Mann, der ein achtbares Ergebnis erzielt. Das gar nicht versucht zu haben, zeigt und sagt eine Menge über den Zustand der CDU.
Nikolaus Blome sagt, dass im Deutschlandfunk Kultur zur Kandidatur des ja, fast Ex-CDU-Mannes Max Otte auf dem Ticket der AfD. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast heute bei mir Nikolaus Blome, Politikchef der Sendergruppe RTL-NTV, aber auch Kolumnist beim Spiegel. Und lieber Herr Blome, ich weiß gar nicht, ob Sie das Label gerne annehmen oder vielleicht auch eher nicht, aber wenn ich Ihren Namen so in linken und linksliberalen Kreisen fallen lasse, dann habe ich schon so manches Mal gehört, Nikolaus Blome, das ist ja ein anständiger Konservativer.
Ich dachte, Sie werden dann in Ihren Kreisen beschimpft, dass Sie sich trauen, meinen Namen auszusprechen. Ist ja Hammer.
Jetzt haben Sie gesagt, ja, in Ihren Kreisen. Ich habe nur, hab nur gesagt, wenn ich in diesen Kreisen bin. Aber ja.
Ich glaube, mal Spaß beiseite, konservativ und Anstand muss zusammengehen. Es gibt auch ganz viele andere Politiker oder politische Richtungen, die da können, kann Anstand auch mit dabei sein. Ist es auch oft genug und die sind nicht konservativ. Aber ein Konservativer, der keinen Anstand hat, kann kein Konservativer sein.
Tja, das ist unsere wunderbare Brücke zu unserem nächsten Thema. Ich habe es ein bisschen provoziert, denn wir reden jetzt über einen unanständigen Konservativen. Zumindest kommen offenbar immer mehr Leute zu dieser Einschätzung, wenn es um Boris Johnson, den britischen Premierminister, geht. Seit gestern ermittelt ja Scotland Yard gegen den Premierminister wegen der ja, Partys, dieser ganzen Zusammenkünfte zwischen Arbeit und Spaß, die es ja ganz offenbar gab in Regierungskreisen, in einer Zeit, in der es sowas gar nicht hätte geben dürfen, der Corona-Regeln wegen. Herr Blome, Sie haben in Ihrer Spiegelkolumne Boris Johnsons Ausflüchte als ganz großes Kino bezeichnet, härter als Hollywood. Aber die Rolle als Premierminister, die dürfte bald los sein, oder?
Da wage ich keine Prognose, sage ich ganz ehrlich. Zum einen sind die Standards, was so anstand, du darfst nicht lügen, etc. Also die grundständigen Regeln politischen Verhaltens und an Politiker anzulegen, so ramponiert auf der Insel, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass er auch das Ding überlebt. Und ich weiß nicht, wie viele Texte es gegeben hat in den verschiedensten Zeitungen und Websites. Jetzt wird es aber eng für Boris Johnson. Ja, es wird immer eng für Boris Johnson, aber bislang ist er auch immer entwischt, weil er die konservative Partei, die nur noch so heißt und in Wahrheit längst keine mehr ist, so sehr in seiner Hand hat oder so sehr mit ihr spielen kann, dass sich die Mehrheit, die es braucht, ihn abzusetzen in dieser Partei unter den Abgeordneten der konservativen Partei im Parlament, eben offenkundig nicht findet. Für jemanden, der nachweislich als Premierminister oder eben Bundeskanzler mehrfach gelogen hätte, auch noch in eigener Sache, und dann auch noch ein, wie soll man sagen, BKA-Ermittlungsverfahren, staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren gegen sich bekommt, der wäre in Deutschland weg, der wäre schon längst auf der Herdplatte verdunstet. Aber in Großbritannien eben nicht. Insofern, also Prognose traue ich mich nicht, dass er längst hätte gehen müssen. Für all die Lügen, begonnen beim Brexit, bis heute selbstverständlich.
Wir hatten heute Morgen ein schönes Interview mit dem britischen Politikwissenschaftler Anthony Gleese, der ja auch sowas ist wie Politikwissenschaft und Monty Python zusammen. Und der hatte das unter anderem so formuliert.
Das ist das Allerscheußlichste für Boris Johnson. Ein Gauner, ja, ein Hanswurst, ja, ein Clown, ersten Ranges, ja, aber ein verlogener Gauner, wegen kriminellen Delikten untersucht zu werden, das ist das Ende.
Also, das sagt Anthony Gleese. Ich habe aber auch noch eine andere Stimme. Elizabeth Truss, die Außenministerin, die heute Morgen in der BBC nochmal Treueschwüre abgeliefert hat.
I'm 100% supportive of the Prime Minister. He has done a great job and I want him to continue doing the job.
Tja, und er wird es ja wahrscheinlich so lange weitermachen können. Und ich glaube, dass sie verhindert im Moment noch den Rücktritt, weil einfach keine erkennbare starke Alternative da ist. Das ist ja häufig auch so in der Politik, Herr Blome, ne? Also es muss auch jemand da sein, der richtig schön am Stuhl rüttelt oder auch rütteln lässt.
Absolut. Die Außenministerin wäre so jemand. Der wird zugetraut immerhin, dass sie, oder auch unterstellt, dass sie das Amt des Premierministers anstrebt und gar nichts dagegen hätte, wenn Boris Johnson fiele. Aber sie will halt nicht diejenige sein, die ihn gestoßen hat. Also das Publikum liebt den Verrat, aber nicht den Verräter oder in diesem Fall die Verräterin. Insofern sind diese Treueschwüre, glaube ich, überhaupt gar nichts wert. Genauso wie all die Treueschwüre Boris Johnson nie für irgendjemanden irgendetwas wert waren. Es ist wirklich ich finde es ein Trauerspiel, wie eine der ältesten und ehrwürdigsten Demokratien nicht nur von einem Clown zugrunde gerichtet worden ist, sondern oder dabei ist, in Schande zu versinken, sondern von einer ganzen Partei, die das mitmacht und die ja eine der vornehmsten Parteien auf dem europäischen Kontinent mal war.
Ich hätte jetzt noch ein Erklärungsmuster anzubieten, aber da kriege ich dann richtig Ärger in den linken und linksliberalen Kreisen, die Sie als anständigen Konservativen bezeichnen. Wenn ich das jetzt nochmal zitiere, was Anthony Gleese heute Morgen bei uns gesagt hat, schuld ist die Frau, seine neue Frau, weil die so gerne Party macht.
Das haben jetzt zum Glück Sie gesagt und nicht ich. Ein Problem, das Boris Johnson offenkundig hat, habe ich gestern in der britischen Presse aber nur gelesen, insofern kann ich es nur referieren, ist, dass sein Lebensstil, der auch etwas mit seiner Verehelichung zu tun hat, so großen Fußes ist und seine zahllosen Kinder, die er im Laufe der Zeit gezeugt hat, die zu versorgen sind, so viel Geld kosten, dass er an dieses Amt gar nicht so sehr gebunden ist, weil er jenseits dieses Amtes als Premierminister viel mehr Geld verdienen könnte. Insofern ist das vielleicht der Grund, weshalb er am Ende hinwirft und sagt, dann kann ich wenigstens wieder als Clown, als politischer Geldverdiener.
Das ist doch auch, ich meine, das ist vielleicht eine schöne Erkenntnis, dass man als Clown auch immer noch besser verdient als Premierminister. Aber als Sie das gerade sagten, hatten wir nicht mal so einen Bundespräsidenten, wo man auch gerätselt hat, ob die Beziehung zu seiner neuen Frau. Aber gut, Herr Blome, wir lassen das an dieser Stelle lieber, oder?
Das ist auf den Tag fast 10 Jahre her, dass dieser Bundespräsident zurückgetreten ist. Wow. Auch eine Sendung wert.
Wow, ja. Ja, Bobbycar, sage ich nur. Aber ich würde sagen, wir packen all das ein und auch das Laserschwert. Das würde eh nichts helfen bei unserem nächsten Thema, dem Russland-Ukraine-Konflikt. Wir schauen weiter auf die Agenda dieses Tages. Seit einer guten halben Stunde gibt es da erstmals nach langer Pause wieder Gespräche im sogenannten Normandie-Format. Also Russland, Ukraine, Deutschland und Frankreich. Erstmal auf Beamtenebene, aber immerhin, die diplomatische Maschine, sie läuft, um den Russland-Ukraine-Konflikt zu entschärfen. Was nicht läuft oder, wie würde man diplomatisch sagen, was Irritationen auslöst in den letzten Tagen, Deutschlands Rolle in dem Konflikt hörbar geworden, unter anderem am Abend in den ARD-Tagesthemen, da sprach der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis recht offen.
Über fast 16 Jahre war Berlin ein Stabilitätsanker in der Welt und die neue Regierung wollte das wahrscheinlich fortsetzen. Aber unglücklicherweise hat die Welt andere Pläne, nicht alleine für Berlin, aber für die Welt mit Berlin mittendrin.
Das sagt der litauische Außenminister und ich weiß von meinem heutigen Gast, von Nikolaus Blome, dass auch Sie höchst unzufrieden sind mit der deutschen Performance. Warum?
Weil sie so unentschlossen ist. Das muss man dem neuen Bundeskanzler vorwerfen. Nicht so sehr vorwerfen kann man ihm, dass er natürlich nicht von jetzt auf gleich die Rolle, die Erfahrung und wie soll sie sagen, die Fußstapfengröße hat, die seine Vorgängerin nach 16 Jahren hatte, insbesondere in der Beziehung zu Wladimir Putin. Aber gar nichts zu tun, auf dieser komischen Gaspipeline zu bestehen, Klammer auf, hat Angela Merkel auch getan, irrigerweise, wie ich finde, ist einfach viel zu wenig für ein Land, für einen Regierungschef eines Landes wie Deutschland. Da hätte ich mir wesentlich mehr erwartet, auch mehr Ideen, was man denn tun könnte, um Wladimir Putin von den letzten Schritten, die er da zumindest vorbereitet, militärischer Art, abzuschrecken.
Aber Nord Stream 2 ist ja jetzt, ich würde nicht sagen, vom Tisch als Problem, aber da hat ja der Bundeskanzler schon signalisiert, okay, habe verstanden, das können wir nicht als privatwirtschaftliches Projekt weiter so titulieren.
Ja, aber bis dahin musste er ja getragen werden. Also das ist ja das Gegenteil von Führung. Die öffentliche Meinung in Teilen, aber vor allen Dingen auch die Verbündeten, also die europäischen Partner in der EU, aber auch in der NATO, haben ihn dazu gedrängt, nun endlich zu erkennen, dass wenn Wladimir Putin tatsächlich einen offenen militärischen Konflikt an einer staatlichen Grenze in Europa vom Zaun bricht, dass dann spätestens diese Form von Pipeline-Zusammenarbeit einfach nicht mehr geht. Aber da hat es lange zu gebraucht. Und in der SPD gibt es immer noch maßgebliche Stimmen, die selbst dann sagen würden, nö, das mit der Pipeline ist ein anderer Schnack. Wir können ruhig weiter noch mehr Abhängigkeit von russischem Gas zulassen, denn geliefert hat Russland ja immer.
Aber es stimmt. Weil Sie die deutsche Ambivalenz oder Zurückhaltung, Unklarheit ansprechen, so ganz alleine ist Deutschland da ja nicht. Ne? Wir haben bei Emmanuel Macron und dem französischen Präsidenten auch schon ganz eigenartige, unterschiedliche Signale gehört. Ganz frisch, Joe, son of a bitch, Biden.
We have no intention of putting American forces or NATO forces in Ukraine. But as I said, there are going to be serious economic consequences if he moves.
Das ist der US-Präsident in einer ganz frischen Stellungnahme von seiner letzten Pressekonferenz, wo er sagt, ja klar, wirtschaftliche Konsequenzen, aber keine Truppen. Insofern, die Bundesregierung ist da ja nicht allein. Und ich habe so eine Schlagzeile, ja. Eine Schlagzeile vor Augen. Sie kennen das, ne? Vor dem Zweiten Weltkrieg, die französische Tageszeitung, die gefragt hat, warum sterben für Danzig? Ich habe das Gefühl, das ist die große gemeinsame westliche Schlagzeile, warum sterben für Kiew?
Ich glaube, dass es tatsächlich ja nicht darum geht, jetzt die Bundeswehr in die Ostukraine zu schicken. Wenn man das ablehnt, und das kann man mit sehr guten Gründen ablehnen, da wäre ich auch sehr zögerlich, heißt das aber noch lange nicht, dass man sich über nichts weiteres mehr Gedanken machen muss. Also nur, weil man den allerletzten Schritt nicht gehen möchte, Klammer auf, aus guten Gründen, Klammer zu, sollte man sich aber trotzdem über die paar Schritte ein paar mehr Gedanken machen, die man bis dahin vielleicht dann doch gehen kann, ohne den letzten gehen zu müssen. Und vielleicht hilft es sogar dabei, wenn man eine glaubwürdige ökonomische Drohkulisse aufbaut oder selber mal ein bisschen in die diplomatische Offensive kommt, hilft es dabei, diese militärische Eskalation zu vermeiden, beziehungsweise das zu tun, worauf Frieden und Stabilität des europäischen Kontinents eine ganze Zeit lang, eine ganze Reihe von Jahrzehnten nach dem Krieg basierten, nämlich Abschreckung. Eine glaubwürdige Abschreckung aufzubauen gegen Wladimir Putin und seinen Versuch, einen Staat mitten in Osteuropa, mitten in Europa, wenn man so will, im alten großen Europa, zu destabilisieren auf eine Art und Weise, die einfach nicht geht.
Aber wenn wir dann nochmal auf die deutsche Rolle schauen, vielleicht müssen da auch im internationalen Verbund EU, NATO, USA nicht alle die gleiche Rolle spielen. Und das ist ja immer die Hoffnung, der Wunsch, dass das eben nicht einfach nur Zögerlichkeit ist von Deutschland, sondern eben auch Konzept, dass Deutschland der Brückenbauer sein könnte. Denn das ist ja die Realität. Wir haben Wladimir Putin, der seine Forderungen, ob die nun legitim sind oder nicht, er unterlegt sie mit 100.000 Mann an der Grenze. Das heißt, irgendwie muss man mit diesem Putin in Verhandlung kommen, gerade eben weil, wie Sie gesagt haben, keiner wirklich bereit ist, wahrscheinlich auch aus guten Gründen, das ganze Ding kriegerisch auszutragen.
Ja, natürlich muss man im Dialog bleiben. Also das soll ja niemand jetzt aufhören, mit Wladimir Putin zu reden, weil ihn irgendjemand überzeugen muss, das jetzt bitteschön bleiben zu lassen. Und zum Beispiel auch seine 100.000 Mann wieder zurückzuziehen. Was genau machen die da? Also da fand ich den Satz von Annalena Baerbock, der neuen Außenministerin, wirklich sehr prägnant. Man hat Schwierigkeiten, das nicht als Drohung wahrzunehmen. Wie denn sonst 100.000 Mann mit schwerem Gerät? Was machen die da? Picknick im Winter? Was soll das? Also warum könnte man als Bundesregierung nicht sagen, lieber Herr Putin, Sie wissen, diese Gaspipeline ist hier hochgradig umstritten, wir geben Ihnen jetzt 48 Stunden Zeit, diese Truppen zurückzuziehen, sonst machen wir diese Pipeline zu. Und das war's dann mit Ihrer Pipeline. Anstatt es nur als allerletzten Trumpf, falls es dann wirklich zu einem Krieg in der Ostukraine kommt, dann pflichtschuldig diese Pipeline zu schließen. Warum dreht man das nicht um? Warum hat man überhaupt keine Idee und überhaupt keinen Ehrgeiz, könnte man geradezu sagen, in diesem Spiel eine maßgebliche Rolle zu spielen und der, wie soll man sagen, Funktion und selbstzugemessenen Aufgabe als Führungsmacht in der EU auch nur im Entferntesten gerecht zu werden.
Vielleicht passiert da ja mehr hinter den Kulissen, als wir an dieser Stelle gerade wissen. Wobei, Nikolaus Blome, Sie sind für gewöhnlich gut informiert. Ich habe mich gefragt, was macht eigentlich Gerhard Schröder an diesen Tagen? Und ich meine das ganz ernst, diese Frage, weil wenn es einen Vorzug geben könnte, dass ein Ex-Kanzler exzellente Beziehungen hat zum russischen Präsidenten, dann müsste man das doch eigentlich in diesen Tagen, in diesen Stunden nutzen, um da diesen Dialog herzustellen und eben einfach auch Sachen auf den Tisch zu legen, die man vielleicht in der Öffentlichkeit so gar nicht sagen könnte.
Das will ich nicht ausschließen, das weiß ich nicht. Also vielleicht hat Olaf Scholz, der neue Bundeskanzler, Gerhard Schröder, sein Vorgänger, auch genau um so etwas gebeten. Ich glaube nur, dass Gerhard Schröder sich eigentlich diskreditiert hat in diesen Fragen, weil er immer der Meinung ist oder war bis zu allerletzt, dass diese Gaspipeline nichts mit der Politik zu tun hat. Auch Wladimir Putin eigentlich viel Verständnis verdient hätte. Und mit dieser Position, finde ich, hat er sich selber aus dieser großen Debatte, der Altkanzler, der Ex-Kanzler, herausgenommen und sich da disqualifiziert. Aber noch einmal, ich weiß nicht, weder positiv noch negativ, ob nicht Olaf Scholz versucht, über Gerhard Schröder einen Draht zu legen. Wenn das was helfen würde, warum nicht? Aber es wäre für den Altkanzler, Ex-Kanzler Gerhard Schröder dringend an der Zeit, jetzt auch mal ein klares Wort zu sagen, wo er sich eigentlich sieht. Sieht er sich an der Seite von Wladimir Putin oder sieht er sich an der Seite der Bundesregierung?
Klare Frage von Nikolaus Blome hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ja, das wissen wir nicht, aber was wir wissen, dass das Normandie-Format, also die Gespräche zwischen der Ukraine, Russland, Deutschland und Frankreich, heute wieder aufgenommen werden nach über 2 Jahren Pause. Eine alte Bekannte der deutschen Politik kehrt zurück, Andrea Nahles, frühere Arbeitsministerin, SPD-Vorsitzende, frühere eine der vielen Glücklosen an der Spitze der Partei. Sie wird ziemlich sicher die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit werden. Darauf haben sich die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberseite verständigt, die das dann am Ende entscheiden im Verwaltungsbeirat. Nikolaus Blome, da gibt es ja gerne den Verdacht, den Vorwurf, da wird eine nochmal mit einem Posten versorgt, aber bei Andrea Nahles und dieser Position kann man wohl eher sagen, gute Wahl, oder?
Also sie galt als eine sehr, sehr gute Arbeitsministerin, die ihr Haus und alle die Vorgänge und alle die Themen wirklich gut im Griff hatte und gut geführt hat. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Versorgungsposten ist. Das könnte sich die Bundesregierung, aber auch die BA selber nicht leisten. Es gibt sicherlich andere Versorgungsposten, die man als Versorgungsposten bezeichnen kann und die vielleicht auch manchmal so missbraucht werden. An der Spitze der BA, der Bundesagentur für Arbeit, ist das, glaube ich, nicht der Fall. Und ich glaube, sie wird dann eine ganz gute Rolle spielen.
Ich meine, so ein bisschen schlechtes Gewissen bei der SPD wird wahrscheinlich auch mitspielen, oder?
Ja, wobei sicherlich, ja, so wie man die Frau weggemobbt hat, allerdings hat sie das auch selbst provoziert. Also da hat sie, finde ich, nicht ganz so viel Mitleid verdient gehabt bei ihrem Sturz aus dem Parteivorsitz, wie dann ihr gezollt wurde, weil sie es auch selber recht bunt getrieben hat in der Zeit vorher. Und auch sie hatte einen Vorgänger, der dann plötzlich verschwand. Insofern weiß ich nicht genau, ob es wirklich Mitleid ist, aber sie ist halt eine kompetente Frau. Und in der Bundesregierung, habe ich mir kürzlich erzählen lassen, gibt es schon die Wahrnehmung einer riesengroßen Aufgabe, bei der die BA eine Drehscheibenrolle spielen wird müssen, nämlich wenn die deutsche Automobilindustrie von Verbrennermotor auf Elektromotor umsteigt, sage ich mal ganz pauschal, dann braucht es dafür wesentlich weniger Arbeitskräfte, weil sie einen Elektromotor mit wesentlich weniger Leuten, einem Fünftel bis einem Sechstel der Beschäftigten zusammenbauen können im Vergleich zu einem Verbrennermotor. Das heißt, was machen sie also mit Tausenden, vielleicht sogar Zehntausenden und mehr Menschen, hoch gut ausgebildet, klassischer Industriefacharbeiteradel, der da seine Aufgabe verliert. Auf der anderen Seite fehlen ungeheuer viele Facharbeiter, Ingenieure und Ähnliches, also Facharbeiter im weitesten Sinne, bei der ganzen Infrastrukturplanung und dem Bau der Infrastruktur, insbesondere dem Umbau der Infrastruktur in Richtung Klimaneutralität. Und das wird die BA und soll die BA wohl organisieren. Die Menschen kommen aus der Automobilindustrie, werden weitergebildet, umgeschult und gehen in diese Bereiche, wie eben beschrieben. Das wäre eine riesengroße Aufgabe und das könnte die Kragenweite von Andrea Nahles sein.
Große Aufgabe für Andrea Nahles als dann wahrscheinlich künftige Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Nikolaus Blome, Politikchef von RTL und NTV. Ihre Aufgabe bei uns für heute ist erstmal beendet. Ich sage Dankeschön für Ihre Zeit.
Werde ich jetzt auch Chef der BA dann?
Nein. Später. Das verhandeln wir gleich.